Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir navigieren euch heute durch den Freitag. Was war wichtig? Wir analysieren, wir gucken uns Hintergründe an. Wir wollen mehr wissen. Zum Beispiel dazu, wie das Berliner Verwaltungsgericht seine Entscheidung begründet, dass am Wochenende in Berlin doch demonstriert werden darf gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Das Land Berlin hatte die Demo ja verboten. Jetzt darf sie stattfinden, wenn das Oberverwaltungsgericht nicht doch noch anders entscheidet, denn dort hat die Polizei heute noch Beschwerde eingelegt. Wir liefern euch die Infos dazu im frischen Podcast vom Update heute am Freitag, den 28. August. Und wir gucken auch schon mal auf morgen, auf Samstag. Da beginnt die Tour de France unter Corona-Bedingungen. Das heißt, strenge Regeln für die Fahrer, für das komplette Team. Aber Frankreich ist überhaupt froh, dass die Tour fahren kann.
Für die Franzosen ist es so ein bisschen das Heiligtum. Christian Prudhomme hat das gesagt, nur zwei Weltkriege haben uns gestoppt. Da lassen wir uns doch von so einer Pandemie nicht das Radfahren verbieten. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Man möchte ein Stück weit auch Normalität vielleicht den Franzosen zurückgeben in dieser schwierigen Zeit.
Ralf Henscheid aus unserer Sportredaktion fasst mal zusammen, wie das ab morgen ablaufen wird. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Was ist wichtiger, der Schutz der Gesundheit oder die Versammlungsfreiheit? Für Karl Lauterbach, das ist der Gesundheitspolitiker der SPD, ist das eine klare Sache.
Der Infektionsschutz geht hier vor. Es geht nicht um den Inhalt der Demonstration. Es geht auch nicht darum, ob mir diese Leute gefallen oder nicht. Also es muss einzig und allein darum gehen, ist hier die Sicherheit gewährleistet.
Das hat Lauterbach heute im Morgenmagazin gesagt. Komplett anders sieht das Georg Pasterski von der AfD.
Hier wird versucht, eine politisch nicht liebsame Demonstration zu verhindern. Das passt der SPD nicht, das passt der CDU nicht. Und deshalb versucht man hier mit fadenscheinigsten Gründen eigentlich eine Demonstration zu verhindern.
Es geht um die Demo in Berlin gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat heute entschieden und das sagt, es darf demonstriert werden. Das ist der Stand jetzt und das sage ich deshalb so, weil dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das Demonstrationsverbot des Landes Berlin ist damit also gekippt worden und wir sprechen darüber mit Claudia van Laak aus unserem Landesstudio in Berlin. Claudia, wie hat das Gericht denn diese Entscheidung begründet?
Also Sonja, das Gericht hat gesagt, von der geplanten Versammlung geht keine unmittelbare Gefahr aus für die öffentliche Sicherheit. Und dann hatte ja das Land Berlin, die Versammlungsbehörde, behauptet, vor 4 Wochen gab es diese Demonstration und damals haben die sich nicht an das Abstandsgebot gehalten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und deshalb gehen wir davon aus, morgen machen die das auch nicht. Und deshalb müssen wir das verbieten. Da hat das Gericht gesagt, das geht auf keinen Fall. Das müsst ihr schon ein bisschen genauer sagen. Man kann nicht einfach annehmen, wenn die das vor 4 Wochen gemacht haben, machen die das morgen wieder. Und dritter Punkt noch, diese Initiative Querdenken, die das Ganze organisiert, die stellt 900 Ordnerinnen und Ordner, 100 Deeskalationsteams und damit hat der Veranstalter genügend Vorkehrungen getroffen, damit alles in ruhige Bahnen geht und deshalb in dem Fall ist die Versammlungsfreiheit wichtiger.
Unter welchen Auflagen darf das denn jetzt stattfinden?
Also es gibt in erster Linie 2 Auflagen. Das eine ist eben dieses Abstandsgebot, wobei ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt 1,5 Meter sind oder 2. Die Zahl habe ich da gar nicht gelesen bei Gericht. Und zweitens wird es eine Bühne geben morgen Nachmittag und der Veranstalter muss dafür sorgen, dass da Gitter aufgebaut werden, also dass sich das nicht so bald an der Bühne, also dass es keine engen Menschenansammlungen gibt da direkt vor der Bühne. Das sind eigentlich die 2 wichtigen Punkte.
Die Stadt Berlin hat ja schon angekündigt, dass sie sich wehren will, indem sie eben vor das Oberverwaltungsgericht ziehen möchte. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Naja, diese Entscheidung steht noch aus, ob es diese Beschwerde geben wird. So vor 3 Stunden hat die Polizei getwittert, wir gucken uns jetzt die Begründung an des Gerichts. Unsere Juristen beugen sich darüber und wenn die zu dem Eindruck kommen, es lohnt sich nicht, die nächste Instanz anzurufen, also das Oberverwaltungsgericht, da gewinnen wir sowieso nicht, dann bleibt es dabei. Morgen findet in Berlin diese Großdemonstration statt. Wenn die Juristen sagen, vielleicht haben wir als Land Berlin doch noch eine Chance, diese Demo verbieten zu lassen, dann wird es noch diese Beschwerde geben vor dem Oberverwaltungsgericht. Das wissen wir momentan noch nicht.
Was ist denn deine Einschätzung, Claudia? Was wird das morgen für ein Tag in Berlin?
Also, es werden 3000 Polizistinnen und Polizisten vor Ort sein. Das ist eine ganze Menge, 2000 aus Berlin. Dann gibt es noch Unterstützung aus anderen Bundesländern, auch von der Bundespolizei. Ganz wichtig, das ist ja jedes Mal, wenn in Berlin demonstriert wird. Es gibt Gegendemonstrationen, nicht nur eine, sondern mehrere. Und da ist auch die Aufgabe der Polizei, die einfach voneinander zu trennen. Also die Demonstration der Corona-Leugner und die der Gegendemonstranten. Berlins Polizeipräsidentin als auch die Veranstalter, die haben zu einem friedlichen Tag aufgerufen. Ich gehe eigentlich davon aus, da ja jetzt die Demo stattfinden darf, werden auch vielleicht nicht so viele radikale Kräfte anreisen, beziehungsweise die radikalen Kräfte, Reichsbürger, Rechtsextreme, deren Auftreten könnte so ein bisschen gemildert werden durch die bürgerlichen Kräfte, die dann natürlich auch kommen. Also ich rechne nicht mit großen Ausschreitungen morgen.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Demonstrationsverbot gegen die Corona-Maßnahmen gekippt. Aktuelle Infos dazu von Claudia van Laak. Und kurz nach unserem Gespräch kam dann die Bestätigung darüber, dass das Ganze in die nächste Instanz geht. Die Polizei wird jetzt Beschwerde einlegen beim Oberverwaltungsgericht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Uri Jallo war Asylsuchender aus Sierra Leone. Er ist im Januar 2005 von der Polizei Dessau festgenommen worden. Auf dem Polizeirevier ist er später verbrannt in seiner Arrestzelle gefunden worden. Seit Jahren geht es um die Frage, ob Uri Jallo sich selbst angezündet hat oder ob die Polizisten dieses Feuer gelegt haben, um Misshandlungen zu verschleiern. Jahrelang ist ermittelt worden. Heute ist im Landtag von Sachsen-Anhalt ein Sondergutachten zum Fall vorgestellt worden. Jochen Müller ist unser Korrespondent für Dessau, hat das Ganze für uns beobachtet. Ich habe mit ihm gesprochen. Jochen, in dem Bericht hat es ja deutliche Kritik gegeben an der Polizeiarbeit. Was steht da sonst noch drin?
Naja, zuallererst einmal muss man klar sagen, die entscheidende Frage, die ja noch immer eine Antwort verlangt, konnte auch in diesem Bericht eben nicht geklärt werden. Nämlich die Frage, hat Uri Jallo sich selbst angezündet? Er war ja an Händen und Füßen gefesselt. Er lag auf einer feuerfesten Matte sozusagen. Hat er das tatsächlich selber gemacht? Oder hat eben die Polizei vorsätzlich Feuer gelegt in dieser Zelle, beispielsweise um mögliche Misshandlungen zu vertuschen? Diese Frage konnte von den beiden Gutachtern auch heute nicht geklärt werden. Was der Bericht klären konnte, das war, dass es eine lange Kette von schweren polizeilichen Fehlern an diesem 7. Januar 2005 gegeben hat. Das fing schon damit an, dass Uri Jallo im Grunde genommen morgens um kurz vor neun gar nicht hätte festgenommen werden dürfen, denn die Begründung lautete, wir wollten seine Identität feststellen. Diese Identität war aber längst bekannt. Uri Jallo war polizeibekannt. Dann das Nächste, ihm ist im Polizeigewahrsam unter massiver Gewalteinsetzung Blut entnommen worden. Da haben zwei Beamte ihn festgehalten und dann hat man ihm das Blut abgenommen. Dazu hätte es natürlich einen richterlichen Beschluss bedurft. Den hat es nicht gegeben. Die Fesselung, die Fixierung, auch da hätte es einen Richterbeschluss geben müssen, hat es auch nicht gegeben. Und dann last not least, es war klar, dass es eine gewisse Gefahr der Selbstverletzung bei Uri Jallo gibt. Der hat nämlich bei der Vernehmung, so haben es die Beamten ausgesagt, war er schon gefesselt und hat mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen und mit dem Hinterkopf an die Wand geschlagen, sodass man davon ausgehen konnte, dass das für ihn auch in der Zelle gefährlich werden würde, wenn er direkt an der Wand liegt. Da hätte dann also eine Sitzwache in der Zelle abgeordnet werden müssen. Auch das ist nicht geschehen. Das alles, so hat dann letztendlich Yasin Montag gesagt, das alles habe eben fatale Folgen gehabt.
Also etliche der Fehler haben dazu geführt, dass dieser Mann tot ist. Und etliche dieser Vorgänge, wenn sie ordnungsgemäß gemacht worden wären, hätte den Tod vermieden.
Ja, also insgesamt das Fazit dieses Berichtes ist, dass die Gerichte in Dessau und die Gerichte in Magdeburg und auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass die alle ohne Mängel gearbeitet haben. Es gebe keine offenen Ermittlungsansätze, beispielsweise Richtung Mord. Und die Einstellung des Verfahrens im Jahr 2017, so sagt es dieser Bericht, sei angesichts der Beweislage sachlich und rechtlich richtig gewesen.
Das war jetzt gerade einer dieser beiden Sonderermittler. Wie sind die denn bei ihrer Arbeit vorgegangen?
Die Sonderermittler haben sozusagen das gesamte Aktenmaterial, das sich im Verlaufe von 15 Jahren angesammelt hat, begutachtet und durchforstet. Das sind insgesamt 169 Aktenbände gewesen. Dazu kommen 17 Aktenordner und es gab einen großen oder gibt einen großen Umzugskarton, der ist vollgepackt mit CDs. Und auf diesen CDs, da findet sich beispielsweise der gesamte Telefonverkehr, der an diesem Tag, am 7. Januar 2005 in Dessau im Polizeirevier getätigt wurde. Da sind außerdem sämtliche Zeugenvernehmungen drauf. Also, das war ein Riesenberg an Unterlagen, der da durchforstet worden ist. Deswegen hat es auch fast 2 Jahre gedauert. Und ja, das Ergebnis ist das, was wir heute eben zu Gehör bekommen haben.
Wie sind denn die Reaktionen bisher auf das Sondergutachten?
Es gibt insofern eine Erleichterung, als dass man sagt, jetzt ist zumindest auch dieser Weg noch gegangen worden. Jetzt ist noch einmal das gesamte richterliche und staatsanwaltliche Verfahren durchleuchtet worden, ob es da möglicherweise doch noch Fehler oder Mängel gegeben hat. Das ist nicht der Fall. Es gibt jetzt einerseits natürlich die Hoffnung, dass das nun damit auch juristisch wirklich beendet ist und dieses Verfahren damit wirklich auch zur Ruhe kommt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch politische Kritik, denn beispielsweise ist ja die Justizministerin in dem Bericht auch erwähnt und ihr wirft man in diesem Bericht vor, dass sie unter anderem, das ist natürlich jetzt ein Nebenschauplatz, dass sie das Parlament nicht richtig und umfassend informiert hat im Verlaufe dieses Falles Uriallo, sodass dann die Opposition, die Linke, heute gefordert hat, dass Annemarie Keding die Justizministerin zurücktritt. Das sind so die Nebengleise, die dieser Bericht natürlich auch ausgelöst hat. Ich gehe davon aus, dass es möglicherweise dann doch noch den Versuch geben wird, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in diese Angelegenheit zu installieren, sodass das Thema Uriallo wahrscheinlich noch nicht ganz vom Tisch ist in Sachsen-Anhalt.
Heute ist ein Sondergutachten vorgelegt worden im Fall Uriallo. Aktuelle Infos dazu von Jochen Müller.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn du was reißen willst in der Spieleindustrie, dann musst du ein richtig dickes Ding raushauen. Also so ein AAA-Spiel, so einen richtigen Blockbuster wie The Last of Us 2 oder Assassin's Creed Valhalla. Dann kannst du als Games-Unternehmen ganz weit vorne mitspielen, also richtig, richtig viel Kohle verdienen. In Deutschland hinkt man da ordentlich hinterher. Allerdings, das muss man auch sagen, so ein Blockbuster-Spiel, das kostet locker 2- oder 3-stellige Millionensummen. Nur dann wird das eben optisch richtig gut und sieht fast aus wie eine Hollywood-Produktion. Das können deutsche Spieleentwickler kaum stemmen. Heute ist die Gamescom dann auch politisch eröffnet worden von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Games und Digitales, das fällt ja in sein Ressort. Martin Schütz ist für uns auf der digitalen Ausgabe der Gamescom unterwegs. Martin, was will Andreas Scheuer denn machen, damit Deutschland da irgendwie nicht den Anschluss verliert?
Er möchte die Computerspielindustrie weiter fördern. Es gibt schon eine Computerspieleförderung, aber die zielt vor allen Dingen auf kleinere Projekte ab und die ist, man mag es kaum glauben, wenn Andreas Scheuer daran beteiligt ist, ziemlich holprig angelaufen.
Ich weiß ja nicht, wie viele Treffen das es gegeben hat mit vielen aus der Praxis. Ja, ihr habt uns in dieser Pilotphase auch ein bisschen geholfen. Wir haben einiges dazu lernen müssen, weil uns das Interesse auch überwältigt hat. Und jetzt ist aber diese Pilotphase abgeschlossen und jetzt schauen wir nach vorne.
Ja, und in der Zukunft, eben beim nach vorne schauen, dann zeichnen sich 50 Millionen Euro ab vom Bund. Jedes Jahr sind die bis 2023 zugesichert, also insgesamt 200 Millionen. Damit soll vieles besser werden für die Spieleindustrie in Deutschland. Fördersummen in 2-stelligen Millionensummen für einzelne Projekte sind dann ab jetzt drin und aktuell sind es nur 6-stellige Summen. Das zeigt halt auch, was damit möglich ist oder möglich sein könnte.
Sieht es denn wirklich so schlecht aus? Weil eigentlich kann man doch überall lesen, Boom, 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 Rekord, Rekord und so.
Ja, global ist das auch so und in Deutschland eigentlich auch. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz in Deutschland laut dem Branchenverband Game bei über 6 Milliarden Euro. Also für Spiele und Hardware, also Konsolen, VR-Brillen und so weiter. Aber der Anteil der deutschen Hersteller, der sinkt kontinuierlich und der liegt mittlerweile bei unter 5%.
Sag uns doch dann nochmal, was ist denn das Problem an deutschen Spielen?
Ich meine, du hast ja schon die richtig fetten Blockbuster angesprochen, also die sogenannten AAA-Spiele, beispielsweise das neue Star Wars oder das Assassin's Creed, was was du genannt hast. Und die Kosten sind halt wirklich wie bei Hollywood-Streifen. Das ist nah an der 100-Millionen-Grenze oder knapp drunter, wenn das richtig gut werden muss. Und da gibt es einfach keine Möglichkeit für die deutsche Spieleindustrie, das zu stemmen. Und es wird vermutlich in Zukunft noch teurer, solche Spiele zu entwickeln.
Warum?
Einfach, weil die nächste Konsolengeneration Ende des Jahres auf den Markt kommt. Also die Nachfolger von der PlayStation und der Xbox. Mhm. Und mit diesen neuen Endgeräten, da soll technisch und grafisch dann noch mehr möglich sein, glaubt Björn Bartoldi, Computerspiele-Experte der TH Köln. Das freut die Gamer natürlich, weil die Spiele nochmal fetter und opulenter werden. Aber für die Entwickler und die Studios ist das ein echtes Problem.
Auf der anderen Seite bedeutet das aber zum Beispiel auch für die Entwickler steigende Kosten. Denn mit jeder aufwendigeren Grafik muss natürlich auch mehr Arbeit investiert werden, um die umzusetzen. Das heißt also, die großen Computerspiele, die sich mit jeder neuen Generation in etwa verdoppeln in ihren Herstellungskosten. Und das ist natürlich durchaus auch kritisch einzuschätzen.
Ja, dann sind wir schnell an einer Grenze von 200 Millionen.
Wahnsinn.
Nur für ein Spiel. Ja? Mhm. Und das können sich grundsätzlich nur sehr, sehr wenige Unternehmen leisten. Wenn man jetzt guckt, Andi Scheuer hat 200 Millionen für mehrere Jahre Anforderungen zugesagt. Also dann weiß man schon, wie das die nächsten Jahre abgehen könnte und dass deutsche Firmen praktisch außen vor bleiben.
Ja, im Endeffekt können die dann gar nicht mehr mitspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ist die Förderung im Endeffekt, ist das ein Schuss in den Ofen oder nicht?
Das glaube ich eher nicht. Also andere Länder wie Kanada, die haben vor Jahren ähnliche Förderprogramme aufgelegt und profitieren mittlerweile wirklich massiv davon. Die Förderung, die kann ein Erfolg sein, wenn sie denn dann wirklich auch langfristig angelegt ist und man auch wirklich langfristig große Projekte fördert. Experten vermuten, dass es aber mindestens 3 Jahre dauern wird, bis sich mal erste Erfolge zeigen können. Und genau so lange ist aktuell diese Förderung angelegt. Also abwarten, wie nachhaltig die dann ist.
Wie deutsche Games-Entwickler unterstützt werden sollen, das hat uns Martin Schütz erklärt. Er ist im Moment auf der digitalen Ausgabe der Gamescom unterwegs und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Schiffe versuchen im Moment, Menschen zu retten im Mittelmeer. Das ist zum einen die Sea-Watch 4, dann noch der Frachter Merx Etienne und die Louise Michel. Das letztere, das ist ein Schiff, das vom britischen Street-Art-Künstler Banksy finanziert wird. Bisher dürfen diese Schiffe nicht in Italien oder in Malta einlaufen, in einen sicheren Hafen. Was über die Situation an Bord bekannt ist, darüber habe ich gesprochen mit unserer Korrespondentin für Italien, mit Lisa Weiß. Lisa, wie viele Menschen sind denn auf diesen Schiffen?
Also nach unserem jetzigen Stand sind es 89 auf der Louise Michel, 201 auf der Sea-Watch 4 und 27 Menschen auf diesem Frachtschiff. Wobei man sagen muss, kann sein, dass schon wieder welche dazugekommen sind, weil in Echtzeit bekommen wir diese Informationen auch nicht.
Wie lange sind die denn jetzt schon an Bord? Wie geht es denen?
Also sie sind teilweise erst seit kurzem an Bord, teilweise aber auch schon seit mehr als 3 Wochen und da wird es dann natürlich schon lang. Malta hat ja schon ganz offiziell abgelehnt, die Menschen an Land zu lassen, auf jeden Fall nach Auskunft von der NGO Sea-Watch. Von Italien liegt wohl noch keine Nachricht vor. Ja, und zum Gesundheitszustand, nach Angaben wieder von Sea-Watch sind auf dem Schiff ihre Organisation dehydrierte und seekranke Menschen, Leute, die Verletzungen durch Folter in Libyen haben. Und dann gab es eben noch einen Teenager, der schwere Verätzungen, Verbrennungen durch Treibstoff hatte. Und der ist mittlerweile abgeholt und nach Italien in ein Krankenhaus gebracht worden.
Kann man denn irgendwie überhaupt absehen, ob die mal an Land dürfen, ob diese Schiffe anlegen dürfen? Oder ist das so die große Unbekannte?
Also, es klingt jetzt böse, aber erfahrungsgemäß lässt sich irgendwann mal irgendjemand erweichen. Aber erst oft nach irgendwelchen Zusagen von Europa, nachdem man die Leute wirklich wochenlang warten hat lassen. Also ich glaube, es wird sich wie so viele andere Fälle auch lösen. Die große Frage ist nur, wann und wie geht's den Menschen damit?
Und wie geht's dann überhaupt weiter für die? Genau. Lass uns doch noch mal gucken auf dieses Schiff von Banksy, das er da finanziert hat zur Seenotrettung. Wie kam es eigentlich dazu, dass der sich da jetzt eingeschaltet hat?
Die britische Zeitung Guardian schreibt, Banksy habe eine E-Mail geschickt an die deutsche Kapitänin Pia Klemp, die auch mal für Sea-Watch Menschen gerettet hat, so vor einem Jahr. Und mit diesem Text, ich bin ein Künstler aus UK und ich habe einige Arbeiten über die Flüchtlingskrise gemacht, aber klarerweise kann ich das Geld nicht behalten. Kannst du es vielleicht brauchen, um ein neues Schiff oder irgendwas anderes zu kaufen? Lass mich wissen. Gut gemacht, Banksy. Ja, und Pia Klemp soll dieses Schreiben erstmal für einen Scherz gehalten haben, aber jetzt ist sie wohl die Kapitänin dieses Schiffes.
Das heißt, sie ist diejenige, die dieses Schiff steuert. Das heißt, das fährt dann unter deutscher Flagge auch. Kann man das daraus ableiten?
Also ob man das daraus ableiten kann, kann ich nicht sicher sagen. Wir haben auch die Information hier, dass es unter deutscher Flagge fährt, aber eine wirkliche Bestätigung dazu habe ich nicht. Also es ist alles ein bisschen vage noch. Es existieren Fotos von diesem Schiff, das ganz klassisch so im Stil von Banksy in rosa mit einem Mädchen und einem Rettungsring in Herzform bemalt worden ist. Wer aber wirklich der Besitzer ist, keine Ahnung. Sea-Watch hat jetzt auf Twitter geschrieben, dass es ein unabhängiges Projekt von Aktivisten aus ganz Europa sei, also eben kein Sea-Watch-Schiff. Und ja, Banksy ist jetzt nach unseren Informationen nicht auf dem Schiff oder irgendwie bei den Rettungsaktionen dabei. Würde mich auch wundern, weil der hält ja auch seine Identität geheim und lässt sich kaum je blicken.
Du hast ja eben schon gesagt, also es ist irgendwann mal wahrscheinlich, dass die Menschen vom Schiff können, weil die Schiffe dann anlegen dürfen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Wenn die das dann mal dürfen, müssen die dann eigentlich durch diese Corona-Pandemie auch direkt in Quarantäne, wenn die mal irgendwo ankommen? Oder wie ist das eigentlich geregelt?
Ja, genau, die müssen in Quarantäne. Und zwar werden die normalerweise direkt getestet und untersucht und werden dann meistens auf ein Quarantäneschiff gebracht. Und dieses Quarantäneschiff liegt dann vor der Küste. Da müssen sie dann eben 2 Wochen draufbleiben. Man schaut, ob da noch irgendwelche Fälle sind. Und wenn dann alle gesund sind, werden sie dann weiter nach Italien gebracht oder gegebenenfalls eben auch in andere EU-Staaten. Das kommt dann ganz drauf an, was dann verabredet wurde.
Mehrere Seenotrettungsschiffe sind im Moment unterwegs im Mittelmeer, um eben Menschen zu retten. Wir haben darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin für Italien, Lisa Weiß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Okay, das ist eine krasse Aussage vom Chef der Tour de France, von Christian Prudhomme. Der hat gesagt, nur 2 Weltkriege haben die Tour stoppen können. Morgen startet die Tour de France mit 2 Monaten Verspätung unter erschwerten Bedingungen, jetzt eben wegen Corona. Das heißt, das gilt für die Fahrer, diese erschwerten Bedingungen, und die Teams und auch für die, die sich diese Tour angucken wollen. Alle reisen ja in dieser Zeit einmal quer durch Frankreich. Und wir würden gerne wissen, wie die Tour eigentlich unter diesen Corona-Bedingungen funktionieren soll. Und ich habe nachgefragt bei Ralf Henscheid aus unserer Sportredaktion. Ralf, wie wichtig ist das, dass die Tour überhaupt stattfinden kann, wenn auch unter besonderen Bedingungen?
Also da können wir aufteilen, einerseits unter französischem Aspekt, eine Tour in Frankreich, die Tour de France, und natürlich auch für den Radsport und für die Teams, also für den wirtschaftlichen Aspekt in diesem Fall. Für die Franzosen ist es so ein bisschen das Heiligtum. Du hast gesagt, nur 2 Weltkriege, und Christian Prudhomme hat das gesagt, nur 2 Weltkriege haben uns gestoppt. Da lassen wir uns doch von so einer Pandemie nicht das Radfahren verbieten. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Man möchte ein Stück weit auch Normalität vielleicht den Franzosen zurückgeben in dieser schwierigen Zeit. Man hat ja schon 2 Monate verschoben, aber vor allen Dingen für den Radsport immens wichtig, dass diese Tour stattfinden kann. 70% der Einnahmen, der finanziellen Einnahmen für ein solches Team kommen aus den Werbeverträgen, Sponsorverträgen, und das geht natürlich über TV-Präsenz. Und wenn man weiß, dass eben die Tour auch weltweit übertragen wird, ganz deutlich, da kommt es ja gar nicht so sehr wie zum Beispiel bei anderen Sportarten. Beim Eishockey brauchst du dringend die Zuschauer, die ja mitfinanzieren mit dem Stadion oder mit dem Arena-Besuch. Das hat man hier ja gar nicht unbedingt. Deswegen umso wichtiger, finanziell gesehen, für die Teams, dass so eine Tour stattfinden kann.
Die Fahrerteams, die haben ja auch immer einen relativ großen Betreuertross dabei, die dann eben da auch quer durch Frankreich reisen werden. Wie will man da eigentlich sicherstellen, dass das nicht so eine ganz große reisende Corona-Party wird?
Ja, das sicherstellen kann man es nicht. Man kann größtmögliche Maßnahmen erzielen. Also wir haben 22 Teams dabei mit jeweils 30 Personen, also Fahrer plus Betreuer. Das fängt ja an vom Mechaniker bis zum Physio, die gehören alle zusammen. Die sind natürlich, und da reden wir immer davon, was wir auch woanders immer schon gehört haben, in der Bubble, in der Blase. Die sollen abgeschottet sein. Die bleiben unter sich. Da gibt es also keine Kontakte, die sind in den einzelnen Hotels untergebracht. Also soll es weitestgehend keinen Kontakt geben. Es gibt auch keinen Kontakt beispielsweise, wie wir das kennen, auch zu den ARD-Reportern. Wir Journalisten sind ja auch mit dem Team dabei. Morgen Nachmittag, 14:30 Uhr, Sportschau, geht's los mit der Berichterstattung. Ganz reduziertes Team. Alle müssen Masken tragen. Alle sind schon jetzt negativ getestet. Interviews gibt's nur ganz kurz mit ganz wenigen ausgewählten Leuten am Ende der Tagesetappe und auch mit gebührendem Abstand, wie wir das halt alles kennen. Und das sind alles so Momente, wo man sagen will, das können wir tun und das versuchen wir zu tun, um es möglichst sicher zu machen.
Wie regeln die denn das dann eigentlich mit den Zuschauern? Sind da überhaupt ein paar zugelassen? Können die sich an den Rand stellen?
Also es war jetzt bei der Teampräsentation, das ist ja eigentlich auch so ein Zuschauerevent, waren nur wenige da. Ich glaube, es waren etwa 500, alle nur mit Maske dabei. Man erhofft sich natürlich, dass die Bilder am Straßenrand auch Menschen zeigen, die Masken tragen. Das haben die Veranstalter auch gesagt. ehrlicherweise erwartet es keiner. Wenn man so ein bisschen in Frankreich ist, da guckst du in den Café rein, da umarmen sich die Leute. Das ist auch genau das, was den Veranstaltern auch so ein bisschen Sorge macht, dass man da vielleicht doch etwas leichtsinnig ist. Jetzt reden wir auch gerade von den Gebieten, die jetzt wieder vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft worden sind. Nizza, Côte d'Azur, Provence, Alpes. Dennoch versucht man von der Tour gar nicht durch ganz Frankreich zu fahren, sondern konzentriert sich ein bisschen mehr auf den südfranzösischen Raum.
Trotzdem, die Tour startet in Nizza, endet eigentlich traditionell in Paris. Das sind ja nun mal beides Risikogebiete in Frankreich. Die Infektionszahlen steigen da auch eher. Ja, und Frankreich insgesamt, muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Meinst du, diese Tour kann überhaupt zu Ende gefahren werden? Kann man das schon absehen?
Kann man nicht absehen. Man kann es aber schaffen. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so sehr die Frage, wer gewinnt eigentlich. Da gehen die Meinungen übrigens ganz auseinander, weil einfach die Vorbereitungen, wenn wir über das Sportliche reden, so unterschiedlich waren. Im Moment haben die besten Ergebnisse geliefert die Fahrer, in deren Ländern der Lockdown gar nicht so streng war. Slowenien, Kolumbien. Also die spanischen Fahrer gehören ja immer zu den Top-Fahrern. Die waren natürlich extrem weggeschlossen durch den extrem starken Lockdown. Also sportlich kann man das nicht so sagen. Allerdings ist der zweite Aspekt eben der, schafft man es bis Paris? Das wollen, glaube ich, alle schaffen. Ob das wirklich klappt, ne? Die Fahrer werden übrigens viel getestet. Und jetzt ab morgen gilt, wenn es losgeht, übrigens pro Team, wenn es den zweiten positiven Fall gibt, innerhalb von 7 Tagen ist das gesamte Team ausgeschlossen.
Ralf Henscheid über den Start der Tour de France. Morgen unter Corona-Bedingungen dann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass Elefanten so eine Art Trauer empfinden können, das weiß man mittlerweile. Aktuelles Beispiel kommt aus dem Zoo in Warschau. Da ist vor einigen Wochen die älteste Elefantenkuh der Herde gestorben. Und eine jüngere Elefantenkuh, die zeigt wohl deswegen Stresssymptome und wirkt traurig auf die PflegerInnen. Und weil die Tierärztin des Zoos dem Tier helfen will, bekommt diese Elefantenkuh jetzt CBD. Das ist Cannabidiol, ein Wirkstoff aus der Cannabispflanze. Der soll der Elefantenkuh helfen, den Stress abzubauen. Wie sinnvoll das ist, das Tier mit CBD zu behandeln, ob Elefanten wirklich so intensiv trauern. Ich habe nachgefragt bei Arne Lavrenz, der ist der Zoodirektor vom Zoo in Wuppertal. Herr Lavrenz, halten Sie das für sinnvoll, dass ein Elefant CBD bekommt?
Also ich muss sagen, die ganze Geschichte ist etwas unseriös. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das aus Warschau kommt oder ob das von der Berichterstattung ist, die auch Sie und ich jetzt eben gehört haben. Mhm. Ich bin nicht nur Zoodirektor im Wuppertaler Zoo, sondern ich bin auch verantwortlicher Zuchtbuchführer für alle afrikanischen Elefanten in Europa. Das heißt also, ich kenne diese Elefanten in Warschau gut. Und muss ehrlich gestehen, habe nur hintenrum erfahren, dass die Erna überhaupt verstorben ist.
Das ist diese älteste Elefantenkuh.
Die älteste Kuh, genau, ne? Und habe auch noch nicht gehört aus Warschau, dass es da überhaupt irgendwelche Probleme gibt. Und generell muss ich sagen, das ist unser ganz klares Anliegen, wir müssen die Haltung unserer Elefanten an unsere Elefanten anpassen und nicht unsere Elefanten an die Haltung. Das heißt also, jeglicher Einsatz von Psychopharmaka oder beruhigenden Mitteln oder irgendwas kann man mal für Transporte, für Zusammenführungen, für ganz spezielle punktuelle Anlässe nehmen, aber nicht für solche Langzeituntersuchungen, Studien oder irgendwas. Und genauso unseriös klingt es für mich, ohne den Hintergrund zu kennen, zu sagen, wir haben hier Stress und liegt der Stress wirklich vor. Man hätte also vor Ernas Tod feststellen müssen, wie hoch sind da die Cortisolwerte bei dem Tier, wie sind sie jetzt und wie sieht das Ganze aus. Und eigentlich müsste man eben eventuell, wenn da Stress besteht, in eine Umstrukturierung der Gruppe reingehen oder Veränderung der Anlage was machen, aber kein Social Calming nennen wir das, also Tiere irgendwo sedieren oder psychisch behandeln, um sie dann so halten zu können. Das ist was wir heutzutage nicht mehr tun wollen.
Jetzt neigen wir Menschen dazu, unser Verhalten auf Tiere zu übertragen. Wie sinnvoll das immer ist, darüber kann man streiten. Wie ist das denn, wenn wir uns jetzt mal diese Trauer angucken? Also können Elefanten das empfinden? Ist das nur unsere Interpretation? Was sagen Sie dazu?
Genau, also wie das zu definieren ist, ob das Trauer ist, ob das gewisse Form von Stress ist, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Was wir hier, und wir haben hier bei uns in Wuppertal einen sehr physiologischen Familienverband sehen können, bei uns müssen auch immer mal Tiere uns verlassen. Wir haben auch schon mal tote Tiere gehabt. Und diese Tiere nehmen in einer gewissen Form Abschied, wir sagen, die gucken nochmal, die Möglichkeit geben wir denen. Oder wenn wir Tiere bewegen, das ist so, dass die Mutter dann so einen Tag immer nochmal sucht, wo ist er denn, ihn auch nochmal ruft, den jungen Bullen, den wir abgegeben haben. Aber nach einem Tag ist die Nummer durch. Und in der freien Wildbahn wissen wir das auch. Diese Tiere kommen nochmal, die gucken nochmal, die nehmen alle Abschied. Aber kein Tier kann sich in der freien Wildbahn wirklich diese Trauer, die wir Menschen uns nehmen können, wirklich leisten. Also wenn ich sage, ich trauere jetzt seit Monaten, ich fress schlecht, mir geht schlecht, dann bin ich nicht fit. Und wenn ich nicht fit bin, dann kann ich mich auch nicht fortpflanzen. Insofern ist das ein Selektionsnachteil, der automatisch ausgemerzt wird. Insofern ist das eine ganz menschliche Nummer der Trauer, wobei ich nicht sagen will, dass Tiere natürlich darunter leiden. Und wenn ich natürlich auch wie früher fälschlicherweise Elefanten, nur weil wir sie importiert haben, keine Jungtiere hatten, so zwei Elefanten, die ihr Leben lang zusammengelebt haben, vielleicht noch schlimmer, einen afrikanischen und einen asiatischen zusammen, und die haben ihr Leben lang zusammengelebt. Wenn dann eine verschwindet, ist natürlich die andere in irgendeiner Form irritiert. Unter Stress irritiert. Mhm. Da ist die Frage, ist das Trauer oder ist das einfach plötzliche super Veränderung der Lebensbedingungen in diese Richtung gehen? Aber dieses richtig Trauern und da sitzen und Tränen in den Augen haben und Mensch, wie schlecht geht's mir denn und Hilfe, ich glaube, das ist eine große Vermenschlichung, die wir dort
also
machen.
Halten wir vielleicht fest an dieser Stelle, bei den Elefanten passiert schon etwas, ja, wenn sie richtig getrennt werden, auch wenn ein Herdenmitglied verstirbt, ob das jetzt wirklich Trauer ist oder ob das auch anders interpretierbar ist, kann man gucken. Ich denke die ganze Zeit noch an diese Tierfilme, Tierdokumentationen, gibt es ja auch einige über Elefanten. Zumindest in meiner Erinnerung ist es immer so, dass die Elefanten da durchaus vielleicht auch mehrere Tage trauern. Meinen Sie, das ist so ein falsches Bild, was da gezeichnet wird?
Ja, also da gibt es sogar einige wissenschaftliche Untersuchungen vom einen Douglas Hamilton oder Cynthia Moss, und das ist mehr so, man nimmt Abschied und dann bleibt man vielleicht noch einen Tag da und guckt und schaut, ob sie nicht doch noch mitfolgt, und das ist einfach ein Herdenmitglied, was muss dabei sein, aber irgendwann wird dann damit abgeschlossen und dann zieht man weiter und man kommt vielleicht auch irgendwann mal da wieder hin, weil die Tiere ihre Routen haben, ihre Bewegung haben oder zum Wasserloch kommen oder eben mit den klimatischen Verhältnissen wandern, wo es was zu fressen gibt, und dann kommt man mal wieder an die Stelle, dann wird wieder Kontakt zu dem Gerippe, zu den Knochen aufgenommen und dann sagen wir, ach guck mal, die haben jetzt wieder das Grab der Elefanten besucht. Aber wahrscheinlich, und die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen eher, dass das eben die normalen Wanderrouten sind und die sterben dann eben auf diesen Wanderrouten. Und deswegen kommen die dann auch mal wieder an die Stätten zurück. Aber dass da so ein Elefant einen Toten besucht, das ist so nicht wirklich belegt, nicht wissenschaftlich belegt.
Arne Lavrenz ist jetzt Zoodirektor vom Zoo in Wuppertal und ich habe mit ihm gesprochen über Trauer bei Elefanten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.